Ja, hallo. Ich bin die Corrie. Jetzt muss ich es vielleicht doch ein Stückchen noch hier rüberstellen, dass ihr mich sehen könnt. Wie ihr seht, machen wir es heute ein bisschen anders. Erst ein bisschen kürzerer Lobpreis. Wir wollen nachher noch ein bisschen uns Zeit nehmen für Lobpreis. Wer von euch, kurzes Handzeichen, benutzt eine Bibel-App? Ganz schön viele. Das wäre vor ein paar Jahren vielleicht noch anders gewesen. Ich habe vor einer Weile auch angefangen, eine Bibel-App zu benutzen von Bible Project. Ich finde die richtig toll. Und die Bibellese startet da immer auf dieselbe Art und Weise. Und zwar so. Nimm dir jetzt die Zeit, zur Ruhe zu kommen und Gott in seinem Wort zu begegnen. Und natürlich ist das richtig, was da steht, aber ich habe gemerkt, wie diese Aufforderung, komm jetzt zur Ruhe, mich total gestresst hat. Ja? Vor allem auch mit diesem Punkt darüber. Dieser Punkt wird immer kleiner und größer und macht so den Eindruck, wie wenn du jetzt einen Knopf drücken müsstest und dann wärst du ruhig. Und klar, ich bin Lehrerin, ich habe gerade Ferien, erste Ferienwoche hinter mir. Ich bin gerade relativ ruhig, aber mein Alltag ist alles andere als ruhig. Ich habe vielleicht auch den falschen Job gewählt, wer weiß. Ich habe auch 3 Kinder. Also mein Alltag ist total stressig und voll. Ich fühle mich in meinem Alltag ständig gehetzt, getrieben, total unruhig in mir drin. Ich habe eigentlich eine permanente Anspannung während des Schuljahres. Und diese Aufforderung, nimm dir jetzt Zeit, zur Ruhe zu kommen, hat mich total getriggert. Ich gemerkt habe, das funktioniert bei mir nicht. Das geht nicht auf Knopfdruck bei mir. Ja, ich lese jetzt zwar hier, aber die Anspannung geht dadurch jetzt nicht puff einfach weg. Ja. Und als der Heilige Geist mich vor 2 Wochen so in die Richtung geschoben hat, dass ich darüber predigen soll, da wollte ich erst nicht so richtig. Zum einen, weil ich schon ein anderes Thema angefangen hatte vorzubereiten. Und auch deshalb, weil ich sofort gespürt habe, das ist mein Thema, das ist meine Baustelle und ich muss mich damit auseinandersetzen, ob ich will oder nicht. Deswegen habe ich das auch gemacht oder es versucht. Ich habe damit angefangen, ich habe mir vorgenommen, ich mache damit weiter jetzt in den Ferien. Und das Thema meiner Predigt ist, wo oder wie finde ich Ruhe und inneren Frieden möglichst unabhängig von äußeren Umständen. Ich hätte gerne diesen inneren Frieden, nicht nur in den Ferien oder im Urlaub oder so, sondern ich hätte den gerne auch in meinem stressigen Alltag, in meinem Leben sonst. Ja, ja, und ich habe vor allen Dingen mal geguckt, was steht dazu so in der Bibel zu Frieden und habe sehr, sehr viel gefunden. Viel mehr, als es eigentlich gut ist für eine Predigt. Ich brauche heute ein bisschen Geduld, es wird wahrscheinlich etwas länger. Und zunächst mal habe ich mich aber gefragt, was raubt mir denn immer wieder meinen inneren Frieden? Und habe eine Liste erstellt mit 6 Friedensräubern, würde ich sie nennen, die bei mir so hauptsächlich den Frieden rauben. Es gibt sicherlich noch viel mehr, aber vielleicht findet ihr euch ja in dem einen oder anderen wieder. Das erste habe ich eigentlich schon angesprochen, das ist so diese Hektik, ein sehr einnehmender Alltag, all unser Tun, unser Werkeln. Oft ein Stress, ein Gehetztsein durch vielleicht zu viele To-Dos, zu viele Aufgaben, so ein Gefühl von Überforderung mit meinem Leben, vielleicht auch manchmal dieses Hamsterrad-Gefühl, ich habe da gar keinen Ausweg aus diesem Gerenne jeden Tag. Genau, das ist so ein Friedensräuber. Ein anderer Friedensräuber, da hat Hadis Bruder vor ein paar Wochen drüber gesprochen. Wir leben in einer Leistungsgesellschaft, eine Gesellschaft, die stark geprägt ist von Leistungsdruck, von Vergleichen und immer wieder auch so dieser Minderwertigkeit, die dadurch entsteht, dieses Hinterfragen, wie die Melli auch schon gesagt hat, bin ich eigentlich gut genug, tue ich genug, bin ich richtig und in Ordnung, so wie ich bin. Das raubt auch inneren Frieden. Dann habe ich Erwartungen versus Realität aufgeschrieben. Eine Sache, die, glaube ich, auch viel Frieden raubt, ist, wenn wir eigentlich ganz andere Erwartungen haben und die prallen auf eine Realität, die nicht zu den Erwartungen passen. Also wir spüren so eine Diskrepanz in unserem Leben zwischen dem, was wir eigentlich wollen und dem, was da ist. Und das führt zu einem Hadern und Hinterfragen, das uns unruhig macht und auch zu Selbstzweifeln. dann ganz klar Sorgen und Ängste, vor allem in Bezug auf die Zukunft. Ich glaube, da müssen wir nicht viel dazu sagen. Also so dieses, bin ich versorgt in der Zukunft? Wie wird es mir gehen in der Zukunft? Auch in Bezug auf das Weltgeschehen. Ich werde da nachher noch kurz was dazu sagen. Ich bin unter anderem auch Lehrerin für Gemeinschaftskunde, das heißt also Politik im weitesten Sinne. Das heißt, zu meinem Job gehört es auch, mich mit der aktuellen Welt und ihren Geschehnissen zu befassen. Ich komme da nicht drum rum. Ja, ich würde manchmal das gerne einfach ausschalten, keine Nachrichten, keine Meldungen, aber es gehört zu meinem Job dazu, dass ich das mehr oder weniger auf mich einprasseln lasse, Kriege und was alles so passiert in der Welt. Und das führt ganz oft zu Sorgen und Ängsten, auch so ein Gefühl von Hilflosigkeit oder auch, ich habe keine Kontrolle über das, was passiert. Ungeklärte Vergangenheit kann uns inneren Frieden rauben, so Schwelen der Konflikte, Verletzungen, Traumata, die nicht geklärt sind und auch aktuelle Konflikte oder unheile Beziehungen, also sowohl zwischenmenschlich als auch zwischen Gott, wenn da was nicht heil ist. Und mir ist aufgefallen, als ich schon viel so recherchiert habe und gesucht habe, dass es in der Bibel vor allem drei Begriffe für Frieden gibt, die unterschiedliche Bereiche davon abdecken. Und zwar sind die Menucha oder Menucha, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, Shabbat und Shalom. Es gibt dazu jeweils auch griechische Entsprechungen. Wie spricht man es aus? Menucha oder Menucha? Ja, habe ich mir schon fast gedacht, dass ich das nicht so deutsch aussprechen darf. Okay, Menucha. Also es gibt dazu auch griechische Begriffe, die dem entsprechen. Ich habe jetzt einfach die hebräischen gewählt, weil ich finde, die haben so eine extreme Breite. Und diese ersten beiden Begriffe vor allem, die korrelieren für mich mit diesen vier Friedensräubern und der Shalom-Begriff eher mit den beiden letzten. Ich erkläre euch das gleich, warum. Und im Prinzip ist meine Predigt dreigeteilt. Wir schauen uns erst Menucha an, dann Shabbat und dann Shalom. Und ich weiß durchaus, dass man zu jedem einzelnen Wort eine eigene Predigt halten könnte. Ihr müsst da jetzt im Schnelldurchlauf durch. Ich werde nicht auf jedes Detail eingehen, sondern ich werde das herausgreifen, was mich am meisten angesprochen hat. Also, es ist unvollkommen, ein unvollkommenes Werk. So, wir schauen uns erstmal Menucha an. Menucha bedeutet, wenn ich das richtig herausgefunden habe, Ruhe, aber vor allem auch Ruhestätte. Also es kommt von dem Wort Nuach, ruhen. Und steht in der Bibel ganz oft im Zusammenhang mit vorher stattgefundenen Wanderungen oder auch Kämpfen, die stattgefunden haben und meint dann danach, nach dieser Wanderung oder diesem Kampf, einen Zustand eines ganz tiefen Ausruhens, zur Ruhe kommens, auch nach Hause kommens, so dieses Finden von Geborgenheit und Heimat bei Gott, aber auch Finden einer Heimat im verheißenen Land, ein Finden eines Zuhauses, also so dieses tiefe Ausruhen und Ankommen. Ein Beispiel habe ich mehr oder weniger schon gesagt, also wird im Zusammenhang mit dem Volk Israel ganz oft verwendet, dass ihnen diese Ruhe verheißen wird im verheißenen Land. Und eine Stelle, die mich jetzt besonders angesprochen hat, wo dieses Wort drin vorkommt, ist im Psalm 23. Da heißt es, der Hirte führt dich zu den Mei Menuchot. Ja, okay. Also wir haben ja dieses, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, er weidet mich auf grünen Auen und in meinem Kopf ist dann immer und führet mich zum frischen Wasser. Wenn man es aber wortwörtlich übersetzen würde, steht da nicht frische Wasser, sondern steht die Wasser der Ruhe. Also eigentlich ein Lagerplatz am Wasser, wo ich mich erfrischen kann, aber gleichzeitig in diese tiefe Ruhe hineinfinden kann. Und dieser Psalm 23 ist für mich eigentlich der ultimative Friedenspsalm. Mit dem Hirten ist natürlich Jesus gemeint. Jesus bezeichnet sich selbst ja auch als der gute Hirte und der verspricht uns eine ganz besondere Ruhe, die für mich verknüpft ist mit diesem Psalm. Ihr kennt vermutlich alle den Vers Matthäus 11, 28. Kommt her zu mir alle, die ihr müde seid und schwere Lasten tragt. Ich will euch Ruhe schenken. Nehmt mein Joch auf euch, ich will euch lehren, denn ich bin demütig und freundlich und eure Seele wird bei mir zur Ruhe kommen. Vielleicht ist da jetzt eine Resonanz in dir, dass du denkst, oh ja, ich bin müde, ich trage Lasten, ich sehne mich nach Ruhe. Jesus verspricht uns hier Ruhe. Hier kommt zweimal dieses Wort Menuchot vor. Nee, Menucha. Menucha. Und das Interessante finde ich aber, und da passt dieses Bild des Hirten dazu, er verspricht uns nicht einfach, ich schenke dir einen Urlaub. Ja, oder komm, hier hast du einen Gutschein fürs Thermalbad, ruh dich mal aus, entspann dich mal. Sondern die Ruhe, die er uns verspricht, ist eine Ruhe, die sich nicht abkoppeln lässt von ihm. Wir finden diese Ruhe, er sagt, komm zu mir. Ja? Und wenn du bei mir bist, dann werde ich dir diese Ruhe schenken. Du wirst bei mir, in meiner Nähe, in meiner Gegenwart zur Ruhe kommen. Das heißt, wir haben hier eigentlich diesen Ruheort, der uns versprochen ist, diese göttliche Ruhe, die ist verknüpft mit Gottes Gegenwart, mit seiner Nähe. Die lässt sich nicht davon trennen. Sie lässt sich auch deshalb nicht davon trennen, weil er unser Hirte ist. Und dieser Hirte hat ja, seine Hauptaufgabe ist, die Schafe zu führen. Wir sehen in diesem Psalm, er führt sie auf ganz unterschiedlichen Wegen. Manchmal werden sie auch durch das tiefe Tal geführt. Manchmal werden sie auf grüne Weiden geführt. Sie werden auch zur Ruhestätte am Wasser geführt. Aber dieser Friede, den wir finden, finden wir eigentlich in der Nähe des Hirten, in der Führung des Hirten. Und die entscheidende Frage ist eigentlich, sind wir bereit, uns dieser Führung anzuvertrauen? Wenn wir jemand anderem die Führung über unser Leben anvertrauen, dann erkennen wir eigentlich an, dass manche Dinge, um die wir uns sorgen, um die wir uns kümmern, so alltäglich, die uns in Anspannung versetzen, klappt das auch? Oh, und da kann so viel schief gehen. Und oh je, wie wird das? Ja? Diese ganze Anspannung lässt du im Prinzip los in dem Moment, wo du dich der Führung eines anderen anvertraust, wo du dich die Führung des Hirten anvertraust und sagst, du darfst mich führen. Ja? Mein Job ist als Schaf, auf dich zu hören und mitzukommen. Ja, mein Job ist aber nicht unbedingt zu wissen, was lauert hinter der nächsten Ecke, wann kommen wir zum nächsten Zeitpunkt an, die Wasser der Ruhe oder wann geht's durchs Tal, sondern ich vertraue mich dieser Führung des Hirten an und vertraue ihm, dass er das gut macht. Und bei mir bewirkt das tatsächlich eine extreme Entspannung. Ich muss nicht. Ja. Ich darf einfach mich führen lassen. Ich muss nicht. Ich kann diese Anspannung loslassen. Und weil wir es auch gerade vorhin davon hatten, dass ich mich ja viel auch so mit dem Weltgeschehen beschäftigen muss und das echt, was man mit mir macht, ja. Ich habe einer Freundin davon erzählt und die hatte ein Bild für mich und dieses Bild möchte ich euch mitgeben. Sie hat gesagt, schau mal, du bist immer so zugewandt, zugedreht zum Weltgeschehen. Und jetzt dreh dich mal rum und vor dir steht Jesus. Ja, Jesus sieht immer noch dieses Weltgeschehen. Der sieht immer noch alles, was schief läuft in deinem Leben, was in der Welt schief läuft, alle Kriege, Katastrophen und so weiter. Er sieht es, er hat es im Blick. Aber du darfst dich wegdrehen. Du darfst dich zu ihm hindrehen. Und er nimmt dich an der Hand, ich habe es versucht mit KI nachzubilden, dieses Bild, das ich gemacht habe. Er nimmt dich an der Hand und er führt dich rückwärts dadurch. Ja, das verlangt Vertrauen, das verlangt sich auf diese Führung zu verlassen. Du weißt ja nicht, wo führt er dich dahin. Aber es schafft so einen Frieden, wenn ich meinen Weg nicht durch dieses Dunkel finden muss, sondern wenn er mich an der Hand hält. Und es genügt, dass er es sieht. So, und jetzt kommen wir ein bisschen wieder zurück an den Anfang meiner Predigt. Obwohl ich das weiß und schon oft erlebt habe, dass in der Nähe Jesu, in der Nähe meines Hirtens, meine Seele zur Ruhe kommt, gibt es aber trotzdem auch Zeiten, da passiert das nicht. Ja, gerade diese Momente, wo ich da saß bei der App und gedacht habe, lass mich in Ruhe mit der Ruhe. Ich bin nicht ruhig. Ja, ich geht nicht auf Knopfdruck. Ja, da habe ich mich gefragt, was ist denn da mit mir los? Ja, warum kommt meine Seele trotzdem nicht zur Ruhe, obwohl ich doch die Nähe des Hirten suche? Ja, und eine Antwort, die ich gefunden habe, ist bestimmt nicht die ultimative Antwort, ist, ich glaube, das Problem ist, da sind wir bei diesem ersten Teil, Hektik, Alltag, Tun. Selbst wenn ich weiß, wo mein Ruheort ist, bei Jesus, bin ich ein ganzheitliches Wesen. Ich bin aus Körper, Seele und Geist geschaffen. Ich habe einen Körper. Und wenn ich meinem Körper nicht ab und zu mal Ruhe gönne, ja, dann komme ich in einen ganz schlechten Zustand. Ich glaube, das kann jeder nachvollziehen, der mal schon längere Zeit sich keine oder wenig Ruhe gegönnt hat. Da kann es sein, du gehst nach 3 Wochen mal spazieren und dieser Spaziergang macht gar nichts mit dir, weil er deine Unruhe nicht wegnimmt. Ja, oder du setzt dich mal kurz hin für einen Kaffee und es bewirkt gar nichts mehr. Ja, weil dein Körper nicht zur Ruhe gekommen ist über einen zu langen Zeitraum hinweg. Und ich möchte es vergleichen mit einem Boden aus Erde. Unser Körper ist so ein bisschen wie so ein Erdboden. Wenn du den längere Zeit vernachlässigst, dann wird der so richtig steinhart und ausgetrocknet. Und dann kann es sein, du landest im Urlaub, in den Sommerferien, und du kommst überhaupt nicht zur Ruhe. Ja, weil da so wie so ein riesiges Wasser, so ein riesiger Regen plötzlich drüber geht, aber er dringt nicht mehr in deine Erde ein. Das schwemmt nur noch die Oberfläche weg. Wir brauchen mit unserem ganzen Sein, brauchen wir eigentlich regelmäßig Ruhe. Und das ist so eine bittere Wahrheit für mich. Ich predige heute vor allem zu mir selbst. Ja, und ich glaube, es gibt so 2 Dinge, die, es gibt noch viel mehr, aber es gibt 2 Dinge, die machen es uns schwer, wirklich zur Ruhe zu kommen, auch mit unserem Körper, mit unserem ganzen Sein. Und das eine ist so ein Missverständnis, nämlich dass wir denken, ausruhen bedeutet, ich setze mich auf die Couch und scroll durchs Handy oder schaue einen Film an. Das kennt ihr vielleicht so. Da ist jetzt mal eine Luft entstanden in deinem hektischen Alltag und du füllst diese Luft damit, dass du abhängst irgendwo und abhängst, indem du dir digital dich vollmüllst. In meinen Notizen habe ich gesagt, das ist die Verstopfung von Ruhezeiten. Wir lenken uns ab durch alles Mögliche und es ist die Illusion von Ausruhen. Aber was wir eigentlich machen, ist zwar, unser Körper ist zwar ruhig, aber unsere Ohren, unsere Augen, unser Gehirn, unser ganzes Sein wird die ganze Zeit zugeballert und da kommt gar nichts zur Ruhe. Anderes Missverständnis oder andere Illusion, die ich so habe, ist, wenn ich dann mal Urlaub habe, dann wird schon alles gut. Ich brauche einfach nur einen Urlaub, dann geht es mir wieder gut. Urlaub kann toll sein, ja, und es kann auch uns total gut tun. Aber wenn wir so diese ganze Erwartung und alle Ruhe, die wir unserem Körper quasi gönnen, auf Urlaub konzentrieren, wird es richtig stressig. Dann wird der Urlaub überhaupt nicht entspannt, weil dann muss er uns ja entspannen. Dann ist da gar nichts mehr wirklich ruhig. Und ich glaube, was ich lernen darf und was vielleicht auch manche von euch lernen dürfen, ist, dass mein ganzes Sein, mein Körper, Seele und mein Geist regelmäßig Ruhe brauchen. Sonst bin ich wie so ein ausgetrockneter Erdboden. Und eigentlich ist es genial, weil Gott hat nämlich, der weiß das, der kennt uns, der hat uns gemacht. Der hat schon ziemlich früh in der Bibel versucht, uns das nahe zu bringen, dass wir das brauchen, durch ein Gebot. Ihr wisst sicherlich, was ich meine, das Gebot des Ruhetages, der Schabbat, ist aus meiner Sicht ein göttliches Schutzkonzept. Ich bin ganz furchtbar, mich damit auseinanderzusetzen, weil ich dann gleich weiß, ich bin ganz schlecht darin. Wenn ich ehrlich bin, heilige ich diesen Tag wahrscheinlich nicht immer, wie man ihn sollte. Ich arbeite auch manchmal sonntagabends noch, wenn ich dann irgendwie meinen Unterricht nicht fertig habe für den nächsten Tag. Ja, aber wenn wir mal ausblenden, wie schlecht wir drin sind, vielleicht in diesem Ruhetag halten, dann können wir einfach mal nur gucken, was hat sich Gott dabei gedacht. Und Schabbat kommt von Schabbat, das heißt aufhören, innehalten, von etwas ruhen und meint vor allem aufhören mit unserem alltäglichen Tun, was du so machst, 6 Tage die Woche, was auch immer das bei dir ist. Und dieses Gebot steht in 2. Mose 20, Vers 8, denk an den Schabbat und heilige ihn. 6 Tage in der Woche sollst du arbeiten und deinen alltäglichen Pflichten nachkommen. Der 7. Tag aber ist ein Ruhetag für den Herrn, deinen Gott. Also das, was wir heute machen, wir feiern einen Gottesdienst für ihn. Und zurück geht dieses Gebot auf die ganz, ganz Anfänge der Bibel, nämlich als Gott die Welt geschaffen hat. Ihr kennt das vermutlich, da heißt es, am 7. Tag vollendete Gott sein Werk und ruhte von seiner Arbeit aus. Und mir ist was aufgefallen, ich weiß nicht, ob das theologisch korrekt ist, aber für mich gibt es hier 2 Lesarten, wie man das lesen kann. Man kann das entweder lesen als Gott arbeitete 6 Tage, er erschuf die Erde in 6 Tagen, fertig, abgeschlossenes Werk, dann ruhte er aus am 7. Tag. Oder man kann das lesen, dass er dieses Werk erst am 7. Tag vollendet hat und dass diese Ruhe eigentlich in sein Werk reingehört. Also kein Gegensatz von Arbeit gegen Ruhe versus Ruhe, sondern beides gehört zusammen, arbeiten und ausruhen. Und mir gefällt diese 2. Lesart besser. Dieses nicht so gegensätzliche, kein Konkurrenzverhältnis. Und dann sehe ich auch die Arbeit vielleicht nicht so als Feind an, dem ich ausweichen muss, sondern mehr als beides gehört zusammen. Ja, die ergänzen sich. Und wir sehen, das steht ja schon ganz, ganz am Anfang der Bibel. Das scheint Gott ziemlich wichtig gewesen zu sein, dieses Ausruhen. Er ruht selbst, aber auch, dass wir ausruhen sollen. Und ich glaube, die Botschaft, die da eigentlich drin steckt, ist vor allem, Ausruhen ist wichtig. Ja. Warum fällt es uns dann trotzdem oft so schwer, auszuruhen? Ja, gute Frage. Zum einen haben wir manchmal so Lügen in unserem Kopf. Eine Lüge ist zum Beispiel, ich brauche keine Ruhe, ich schaffe das auch ohne, selber stark. Ja, ich ziehe das durch. Ich bin auch ganz gut da drin, immer weiterzumachen. Ja, es wird dann schon irgendwann eine Zeit geben, wo ich dann ausruhen kann. Ich mache jetzt erstmal weiter. Und ich finde, man muss schon zugestehen, dass es unterschiedliche Belastbarkeiten gibt und unterschiedliche Ruhebedürfnisse unter Menschen. Ja, so wie wir auch sonst unterschiedlich sind. Der eine hat einen ganz flotten Stoffwechsel, der andere eher einen langsamen Stoffwechsel. So verstoffwechseln wir auch Arbeit und Trubel und Lärm und Menschen ganz unterschiedlich. Und ich glaube, dadurch entstehen schon unterschiedliche Belastbarkeiten und unterschiedliche Ruhebedürfnisse. Aber ich glaube, es gibt niemanden, der keine Ruhe braucht. Wenn selbst Gott ausruhte, dann gibt es, glaube ich, niemanden von uns, der keine Ruhe braucht. Und das ist so eine Wahrheit, die ich für mich erkannt habe. Ruhe ist nicht optional, sondern Ruhe ist eine Notwendigkeit. Und die 2. Lüge, die mich oft auch beschäftigt, ist, ich kann mir Ruhe eigentlich gerade nicht leisten. Ich habe mir das Ausruhen noch nicht verdient. Ich muss erst dieses und jenes tun. Die To-Do-Liste, da ist noch zu viel drauf. Ich muss erst das und das und das abarbeiten. Dann habe ich mir Ruhe verdient. Und ich finde es schon verrückt, dass wir in unserer Leistungsgesellschaft selbst die Bereiche Ausruhen, Entspannen mit Begriffen verknüpfen, die was mit Leistung zu tun haben. Ihr kennt es sicherlich, dass jemand sagt, oh, da hast du aber ein schönes Reiseziel, einen schönen Urlaub geplant, den hast du dir wirklich verdient nach all dem Stress der letzten Zeit. Ja, also dieser Gedanke von, wir müssen uns Ruhe verdienen. Und das ist Quatsch. Ja? Natürlich gehört Arbeit zum Leben dazu. Ja, also da steht jetzt nicht, und sie ruhten 6 Tage und arbeiteten 1 Tag. Da steht schon, das sind 6 Tage gefüllt mit allerlei Tun, ganz unterschiedlicher Art. Aber dieser siebte Tag, dieses Ausruhen, ist nicht ein nettes Add-on oder eine Belohnung für die Leistung, die wir vorher gebracht haben. Oh, das hast du aber gut gemacht. Ja, da hast du aber viel geleistet. Jetzt hast du dir den Ruhetag wirklich verdient. Ja, nein, das ist es nicht. Du bekommst diesen Ruhetag als Geschenk. Du kannst ihn dir nicht verdienen. Genau, wir brauchen Ruhe. Das merkt man auch an solchen Dingen, wie ich glaube, niemand von uns würde auf die Idee kommen, wenn ihr jetzt irgendwie im Urlaub, keine Ahnung, wo ihr hinfahren wollt, euer Reiseziel ist 14, 16 Stunden entfernt. Niemand von uns würde auf die Idee kommen, diese 14, 16 Stunden einfach durchzufahren. Ohne aufs Klo zu gehen, ohne was zu essen. Keinerlei Pause. Das wäre unmenschlich. Wir würden ziemlich schlecht mit unserem Körper umgehen. Es wäre gefährlich. Ja, die Unfallgefahr steigt dramatisch. Und es wäre auch sehr dumm. Ja, weil du würdest so fix und fertig ankommen an deinem Ziel, dass du gar nichts davon hast, dass du früher da bist. Ja? Gesundheit. Okay. Mir sind so ein paar Dinge aufgegangen. Vielleicht magst du das eine oder das andere rausnehmen. Zum einen denke ich, wir sollten großzügiger damit sein, uns Ruhe zu gönnen, sowohl uns selbst als auch anderen. Vielleicht ist es nur ein Problem der Schwaben, vielleicht auch der Menschen generell. Ich glaube, wir sind nicht besonders gut darin, anderen was zu gönnen. Diese Großzügigkeit, wir sind gleich immer so skeptisch, oh, der geht ja schon wieder in Urlaub, die ist schon wieder auf einem Konzert, die nur rumfaulenzen, nur Freizeit. Ja? Also wir sind da richtig schlecht darin, anderen das zuzugestehen. Und ich glaube, wir dürfen großzügiger werden. Das Zweite ist, oh, das ist meine größte Hausaufgabe. Ich glaube, wir müssen Ruhe in unserem Leben kultivieren, und zwar als regelmäßige Ruhe. So wie wir andere Termine einplanen in unserem Leben, brauchen wir Ruhezeiten, die regelmäßig sind und fest eingeplant sind in unserem Leben, einfach weil sie uns gut tun. Und nicht Ruhezeiten, wo wir uns einfach nur stumpf ablenken und zuballern, sondern Handy weg, ja, möglichst Telefon aus, irgendwas anderes. Es gibt ein paar Leute in der Gemeinde, die sind mir ein mega Vorbild. Die Steffi Meier zum Beispiel, die macht das im Urlaub, schreibt sie dann ihren Status so, ich bin jetzt 2 Wochen offline oder 3 Wochen offline. Du bist so ein großes Vorbild für mich. Vielleicht muss ich dieses Jahr mal probieren. Genau, also dieses Kultivieren als Teil unseres Lebens, als selbstverständlicher Teil unseres Lebens, ich glaube, wir tun uns was Gutes damit. Eine Sache, die mir auch bewusst geworden ist, ich glaube, wir müssen manchmal überdenken, was für ein Verständnis von Arbeit wir haben. Wir tendieren dazu, nur Erwerbsarbeit, bezahlte Arbeit als echte Arbeit anzusehen, als echte Leistung. Boah, da hat jemand ja echt viel gemacht. Und ganz vieles andere, was läuft im Ehrenamt, in der Gemeinde, Leute, die Angehörige pflegen. Wir tun manchmal so, wie wenn die das irgendwie zu ihrem eigenen Vergnügen in der Freizeit machen und keine Ruhe bräuchten. Es ist ja in ihrer Freizeit quasi. Ja? Dafür ist sowas, so ein verschobenes Denken in unserer Gesellschaft. Wir werten, was andere tun, viel zu stark und werten zu stark, was Arbeit ist. Wir sollten aufeinander Acht geben bei uns in der Gemeinde. Gerade jetzt, wo wir davor stehen, dass wir 2 Gottesdienste haben, müssen wir, glaube ich, auch drüber nachdenken, wie wir mit denen umgehen in unserer Gemeinde, die Dienste haben, die viele Dienste haben, vielleicht viel machen in der Gemeinde. Ich bin davon überzeugt, dass der Heilige Geist uns übernatürliche Kraft schenkt. Der stattet uns aus mit übernatürlicher Kraft, aber trotzdem brauchen diese Menschen Ruhe, vor allem die, die so richtig powern, wie der Hadi oder eine Melli oder so. Kaffee und Familie und Gemeinde, ja. Die brauchen auch Ruhe. Und es kann auch dazu gehören, dass wir uns überlegen, bevor wir mit irgendeinem Anliegen zu solchen Menschen kommen in unserer Gemeinde, dass wir überlegen, ist es wirklich dringlich und muss ich wirklich damit zum Hadi? Oder kann ich vielleicht zu jemand anders damit gehen, ja, und ihn damit entlasten? Und das allerletzte, also da kommt noch ein Punkt, nicht, dass ihr denkt, ich bin jetzt vorbei, aber so von diesem, wir sollten, worauf wir achten sollten. Ich liebe es zu gärtnern und es gibt bei mir so tolle Stauden, wenn ich da die Blüten abschneide im Sommer, dann blühen die den ganzen Sommer über und das ist traumhaft. Die sehen richtig schön aus und sie wirken richtig vital und schön. Aber es ist eine Illusion. wirklich gute, kräftige Pflanzen, die bilden Samen und Früchte aus. Und ich glaube, auch wir tendieren in der Gemeinde damit dazu, dass wir manchmal diese Blüten pushen. Ja, wir wollen, dass Leute ganz viel zeigen, blühen, aktiv sind, sich hier engagieren und da engagieren und ganz viel tun. Ja? Und da ist ständig was los, ganz viele Blüten poppen auf. Aber wir wertschätzen nicht so sehr diese Ruhezeiten und die sind aber total wichtig, weil nur in denen entstehen Samen und Früchte und kann Vermehrung passieren. Ja, also vielleicht ist es für dich heute auch dran, dass du überlegst, welche von meinen vielen Aktivitäten, die ich mache, sollte ich vielleicht aufhören, nicht weil sie nicht gut ist, sondern weil ich bewusst mir Zeit nehmen möchte für Gott, für den Heiligen Geist, damit er in mir wirken kann und damit der viele Input, der gute Input, den ich bekomme, dass der Heilige Geist da in mir was machen und was wachsen lassen kann. Ja, nicht immer nur Neues, 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 sondern das, was der Heilige Geist dir gegeben hat, wirklich mal in dir sich bewegen lassen, Samen ausbilden lassen, wachsen lassen. So, jetzt waren wir bei Menucha und Schabbat. Jetzt kommen wir noch zum Shalom. Ich habe hier schon geschrieben, der echte Shalom, der inkludiert Menucha und Schabbat. Dieses Konzept ist nochmal viel breiter. Bedeutet ursprünglich eigentlich ganz heil und vollständig sein. Und es beschreibt einen Heilszustand, der ein ganzheitliches Wohlergehen meint. Also mir geht es rundherum ganzheitlich gut. Ich habe ein geordnetes Leben und vor allem geordnet in Bezug auf Beziehungen. Also damit ist die Beziehung zu Gott gemeint. Meine Beziehung zu Gott ist in Ordnung. Sie ist geheilt. Sie ist wiederhergestellt durch Jesus. Aber auch die Beziehungen zu anderen Menschen. Das ist so das Optimum, wenn du diesen Shalom hast. Deswegen wünschen das einem auch, vor allem die Juden, immer Shalom. Sie wünschen dir das, weil sie wissen, das ist das Beste, was es gibt auf der Welt, diesen Heilszustand, dieses Versöhntsein, Ganzsein, Vollkommensein, Ordnung. Genau. Und wenn du vielleicht der Heilige Geist bei dir anklopft und du merkst, meine Beziehung zu Gott ist nicht heil, da ist was nicht in Ordnung, dann möchte ich dir heute sagen, mach's zur Priorität in deinem Leben, mach's zur Prio Nummer eins, weil es die wichtigste Beziehung ist, die es gibt, die du haben kannst. Und geh bitte nachher, möchte ich einladen, geh zu jemandem vom Ministry-Team und sag, ich glaube, meine Beziehung zu Gott ist nicht in Ordnung. Und dann redet drüber, ja, und betet miteinander. Ich möchte heute, ich habe nicht so viel Zeit, noch auf diesen letzten Punkt eingehen, Heilung von Beziehungen zwischen Menschen. Weil ich ganz persönlich merke, dass das ein Bereich ist, der mir ganz viel Unfrieden in den letzten Jahren verursacht hat in mir. Und genau, es gibt so eine Beziehung beziehungsweise einen Bereich in meinem Leben, der total konfliktbehaftet ist. Und für mich fühlt es so an, wie wenn ich seit 10, 20 Jahren in so einem Sturm feststecke und dieser Sturm, der mal ist er total laut und rüttelt mich durch, dann wird er wieder ein bisschen sanfter, aber ich komme eigentlich nicht raus aus diesem Sturm. Und was wäre nicht naheliegender, als die Bibelstelle anzuschauen, wo Jesus im Sturm ist? Die möchte ich mit euch noch lesen. Da heißt es, oh, seht ihr es? Ja, okay. Als es Abend wurde, sagte Jesus zu seinen Jüngern, wir wollen auf die andere Seite des Sees fahren. Jesus war schon im Boot. Doch bald darauf erhob sich ein heftiger Sturm und hohe Wellen schlugen ins Boot, bis es fast ganz voll Wasser gelaufen war. Währenddessen schlief Jesus hinten im Boot mit seinem Kopf auf einem Kissen. In ihrer Verzweiflung weckten sie ihn schließlich und riefen, Lehrer, macht es dir denn gar nichts aus, dass wir umkommen? Jesus erwachte, bedrohte den Wind und befahl dem Wasser, schweig, sei still. Sogleich legte sich der Wind und es herrschte tiefe Stille. Hat nichts mit meiner Predigt zu tun, aber ich habe herausgefunden, dass dieses Wort sei still wohl ursprünglich so viel bedeutet wie Hals, Maul. Finde ich sehr witzig, dass Jesus dann nicht zimperlich ist, sondern einfach sagt Hals, Maul. Okay, was hat es jetzt mit Unfrieden aufgrund von Beziehungen zu tun, die nicht in Ordnung sind. Also ich finde dieses Bild, wir sind auf einer Reise und geraten in einen Sturm, lässt sich auf ganz viele Lebensbereiche übertragen. Und für mich gibt es Reisen, für die habe ich mich selbst entschieden. Das kann zum Beispiel sowas sein wie ein Dienst in der Gemeinde. Ja, da mache ich mir vorher Gedanken drüber. Was bedeutet das? Ich weiß ungefähr, wo diese Reise hingeht. Ich weiß ungefähr, was vielleicht auf dem Weg da auf mich zukommen könnte. Vielleicht kalkuliere ich das schon ein, dass es den einen oder anderen Sturm geben könnte. Ich wäge vorher ab, ob ich das auch leisten kann, diese Reise, ob ich das schaffe. Und dann steige ich ins Boot. Ja? Diese Reisen sind mir die liebsten. Und dann gibt es aber auch Reisen, für die habe ich mich nicht entschieden. Und Boote, in denen sitze ich einfach drin. Ich weiß nicht, wie ich da reingeraten bin. Ich bin da einfach drin. Und ein so ein Bereich sind manchmal Beziehungen. Beziehungen können wie so ein Boot sein. Da hast du dich vielleicht nicht entschieden. Gerade so die enge eigene Familie. Du hast dich nicht entschieden, dass du mit denen in einem Boot sitzt. Gott hat das für dich entschieden. Und du steckst vielleicht in einem Sturm fest. Und denkst so, ja toll, ich kann hier aber auch nicht gleich irgendwie raus. Ja? Und nur, dass keine Missverständnisse aufkommen. Ich liebe meine Familie. Ich bin für ganz vieles dankbar. Also auch meine Herkunftsfamilie vor allem. Ich bin da für vieles dankbar und ich finde, ich liebe meine Familie. Aber da sind schon ziemlich viele Stürme gewesen in den letzten Jahren und mein Hauskreis weiß das sehr genau. Und das ist so eine wiederkehrende Ursache dafür, dass ich oft keinen Frieden in mir drin habe. Und jetzt kommt die harte Wahrheit, Jesus stillt nicht jeden Sturm. Es gibt Stürme, die stillt er vielleicht irgendwann, nach 10 Jahren, nach 20 Jahren, wer weiß. Es gibt aber auch Stürme, die stillt er gar nicht. Und da fühlen wir uns total drin durchgeschüttelt und vielleicht schütteln wir Jesus und sagen, boah, warum schläfst du immer noch? Was machst du eigentlich in diesem Boot? Warum verpennst du? Ja, also ich brauche dich, dass du zum Sturm sagst, halt Maul. Aber er macht's nicht. Und trotzdem ist diese Geschichte für mich ein großer Trost. Und das liegt vor allem an einem einzigen Satz. Jesus war schon im Boot. Bevor die Jünger da eingestiegen sind in dieses Boot, war er schon im Boot und er war die ganze Zeit in dem Boot. Er war nirgendwo sonst. Er war bei ihnen. Das ist ein riesiger Trost für mich. Ja, zu wissen, egal wie ich durchgeschüttelt werde, egal in was für einem Sturm ich hier feststecke, Jesus ist da bei mir. Und die Tatsache, dass er schläft, ist eigentlich der Inbegriff von Menucha. Ja, der ist so ruhig innerlich, der vertraut dem Vater so mega, dass er sogar schläft. Das ist echt Ruhe. Ich habe auch aufgrund von meiner Familiensituation vor ein paar Jahren mal ein Sozo gemacht bei Stumps. Und da hat mich der Heilige Geist an eine Situation erinnert, da war ich vielleicht 10 oder 12 Jahre alt und da gab es einen riesen Krach. Wir saßen draußen im Garten an einem Gartentisch und ich habe mich an diese Situation erinnert und dann hat Bea oder Chris, ich weiß nicht mehr, haben gesagt, jetzt frag mal Jesus, wo er war in dieser Situation. Das hatte ich vorher noch nie gemacht. Und dann habe ich ihn gefragt und habe einen Satz bekommen und dachte, gibt überhaupt keinen Sinn. Und ich muss wohl sehr lange still gewesen sein. Irgendwann fragen sie nach, und? Hast du irgendwas gehört? Und dann habe ich gemeint, ja schon, aber es ergibt für mich keinen Sinn. Und in dem Moment, wo ich den Satz ausspreche, trifft mich die Wahrheit dieses Satzes. Und zwar hat Jesus zu mir gesagt, ich habe den Tisch zusammengehalten. Ich weiß schon, ihr kapiert es auch nicht alle, gell? Der Tisch ist ein Symbol, ein Inbegriff für Gemeinschaft und Einheit, der Ort, wo die Familie zusammenkommt. Ja? Und Jesus hat mir im Rückblick, ja, es war viele Jahre her, hat er mir offenbart, dass er da war und dass er damals und auch seitdem unsere Familie zusammengehalten hat. Er hat den Tisch zusammengehalten, er hat verhindert, dass unsere Familie zerbrochen ist. Das ist so ein Friede für mich. Ja? Und eigentlich ist es total logisch, dass das Frieden in mir schafft. Denn wer sitzt denn da mit uns im Boot? Jesus wird bezeichnet als der Friedefürst. Das kommt, also das Wort ist Sar Shalom. Und das heißt so viel wie, er ist der Fürst, der Anführer oder auch der Kapitän des Friedens. Wie cool, ich habe in meinem Boot einen Kapitän des Friedens. Das heißt, von ihm kommt aller Friede und er hat auch die Autorität, Friede zu schaffen. Das ist die Erinnerung, ich sollte einen Schluck trinken. Lasst es einfach mal kurz auf euch wirken. Genau, also dieses Sar Shalom, da steckt das Shalom schon drin, also diese umfassenden Frieden, dieses umfassende Wohlergehen, dieses Heil, das Jesus bringt. Und eine Bibelstelle, wo auch dieses Shalom im Zusammenhang mit Jesus steht, ist tatsächlich, als die himmlischen Heerscharen den Hirten ankündigen, dass Jesus gekommen ist. Da heißt es, Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Ich habe es schon tausendmal darüber gelesen. Was steht hier? Im Prinzip steht da dieses umfassende Heil, dieser umfassende Frieden, den es nur bei Gott gibt. Das ist ein göttlicher Friede. Der kam mit Jesus auf die Erde, ja, aber es hört nicht damit auf. Sondern was soll aufsteigen von der Erde? Die Ehre Gottes. Es ist eigentlich in hier ein Zusammenhang und eine Wahrheit, dass beides zusammengehört. Der Friede und die Ehre, die ihm dafür gebührt, dass er diesen Frieden bringt. Und wir hatten in der Predigt letzte Woche vom Hadi, da hat er auch drüber gesprochen, was bedeutet es, Jesus zu verherrlichen? Und er hat gesagt, verherrlichen heißt eigentlich, jemanden groß zu machen, den Blick auf ihn zu richten, auf ihn hinzuweisen, jemanden bezeugen. Und ich habe schon vor einer ganzen Weile mal, hatte ich ein Erlebnis und da hat der Heilige Geist zu mir gesprochen, hat mir gesagt, das bedeutet es unter anderem, Gott zu ehren. Ja, du kannst Gott auf ganz unterschiedliche Art und Weise ehren, aber eine Möglichkeit ist folgende. Und zwar müssen wir da ein bisschen ausholen. Wir haben bei uns im Keller einen Kellerraum, den nennen wir das Gartenzimmer, weil man kommt über diesen Raum in den Garten. Und das ist unser absolutes Chaoszimmer. Wie nennst du es, Tobi, immer Mistzimmer oder so? Keine Ahnung. Also Müllzimmer. Also dieser Raum ist Ablageort für alles Mögliche. Er ist gleichzeitig Spielzimmer, Bastelraum, da sind die Meerschweinchen, es stinkt, es ist dreckig. Und dann steht da noch ein Schlafsofa drin. Also ein Sofa, das man zum Schlafen benutzen kann. Das heißt, theoretisch ist es auch Gästezimmer. Theoretisch. Es übernachtet nicht so oft jemand dort. Ab und zu mal meine Mutter und das führt dazu, dass es wir echt in Stress kommen, weil dieser Raum über Wochen hinweg Tür zu. Ja, also neulich war unser Schwager da, der wollte runter, und habe ich gesagt, du musst so durchlaufen. Ja, darfst nicht rechts und links gucken, einfach nur durchlaufen. So sieht dieser Raum aus. Das heißt, wir müssen, wenn wir Besuch bekommen, der bei uns übernachten möchte, müssen wir diesen Raum wirklich picobello machen. Und das ist richtig viel Arbeit. Und meine Mutter kam mal zu Besuch und ich habe sie ihre Sachen runtergebracht. Und dann fing sie an, oh, ihr habt aber toll hier aufgeräumt, so schön sauber. Und was sie nicht wusste, und sie hat dann gesagt, oh Corrie, du hast dir wieder so viel Arbeit gemacht, so toll, danke, dass du dir so viel Arbeit gemacht hast. Und was sie aber nicht wusste war, ich hatte gar nichts gemacht. Das war alles der Tobi. Und ich stand da, wie sie mich so lobt und dann habe ich gesagt, ja Mama, das ist nett von dir, aber weißt du was, ich habe es gar nicht gemacht, der Tobi war das alles. Und in diesem Moment spricht der Heilige Geist zu mir und sagt, das bedeutet Gott zu ehren. Der Tobi war nicht im Raum, der hätte nicht mitbekommen, dass ich dieses Lob einheimse. Ja? Und mit Gott ist es ganz oft genauso. Gott wirkt in unserem Leben, der schafft und tut, der macht, der schafft Ordnung. Und dann sagt jemand, oh, dein Leben sieht aber toll aus. Mensch, wie hast denn du das geschafft? Ja, und wir sagen, ja, gut gemacht. Ja, aber in Wirklichkeit war es Gott. Und was bedeutet es, Gott zu ehren? Es bedeutet, ihn in den Raum zu stellen, ihn sichtbar zu machen. Tobi war nicht da, aber indem ich gesagt habe, Mama, das war alles der Tobi, kannst ihm danken, habe ich ihn quasi in den Raum gestellt. Ich habe ihm Ehre zukommen lassen für das, was sein Werk war und nicht meins. Und jetzt habe ich nicht weitergeklickt, aber das ist auch was anderes. Und ich glaube, das verändert was in unserem Leben. Das verändert auch was, das schafft eine Ruhe in uns, wenn wir Ordnung schaffen, in der Hinsicht, wem wir für was Ehre zukommen lassen. Und ich glaube, Gott verdient für ganz vieles Ehre in unserem Leben. Und sei es nur für diese beiden Wahrheiten, die in meinem Leben für Ruhe sorgen, nämlich, dass Jesus da ist, dass er mittendrin ist, bei mir ist, mitten in meinem Sturm und dass er am Werk ist. Dass die Situationen, in denen ich drin stecke, sind selten fertig, die sind selten schon toll. Auch als Jesus auf die Welt kam, war die Welt noch Chaos. Ja, ist sie immer noch. Ja, nichts fertig. Aber er ist am Werk und dafür verdient er Ehre. Und gerade in meiner Familiensituation, da bewegt sich gerade wieder ganz viel und ich merke, oh, das macht was mit mir. Und ich habe mich jetzt hingesetzt, so wie im Sozo, und habe zu Jesus gesagt, Jesus, wo bist du gerade auf meinem Familienboot? Und dann hat er mir ein Bild gegeben, wie er rumklettert auf dem Boot und repariert. Und das ist schon cool, ja, weil dieses Boot ist bestimmt ramponiert worden in den letzten Jahren. Und er hat dann so gemeint, komm mal raus. Und dann ist mir bewusst geworden, ich hatte mir auf diesem Boot, das ständig im Sturm war, so einen eigenen Schutzraum gebaut. Und Jesus hat mich aufgefordert, rauszukommen aus meinem Schutzraum und mit ihm zusammen zu bauen an diesem Boot, es zu reparieren. Da stehe ich gerade. Weiß nicht, wie es weitergeht. Ja, weiß nicht, wann der nächste Sturm kommt oder ob wir es schaffen, dieses Boot zu reparieren. Aber ich merke, wie ein Frieden in mir einkehrt, zu wissen, Jesus ist am Werk. Ja. Gut, wir werden jetzt... Ja, ich muss kurz mit der Melli... wir werden jetzt gleich ein Lied hören. Ihr dürft bei dem Lied einfach nur die Augen zumachen, zuhören. Und es kann sein, dass ihr vielleicht merkt, oh, ich trage da eine Anspannung in mir, eine Mühsal, eine Last, einen Stress. Und dass es jetzt erstmal einfach nur dran ist, dass ihr wie so die Hände öffnet, das loslasst bei Jesus und ihm erlaubt, dass er euch Frieden schenkt. Seinen Frieden in seiner Nähe. Es kann sein, dass das für dich jetzt gerade dran ist. Es kann aber auch sein, dass es dran ist, dass du Jesus fragst, wo er gerade in deinem Sturm ist. Und dass du einfach mal in dich reinhorchst, was der Heilige Geist spricht, ob er dir vielleicht ein Bild schenkt, wo er in deinem Sturm ist. Weil ich glaube, dass das uns Frieden schenkt. Oder dass es dran ist, dass du merkst, es ist Zeit, ihm die Ehre zu geben für das, was er schon getan hat oder das, was er gerade am Tun ist in meinem Leben. Genau, diese drei Sachen möchte ich euch mitgeben und jetzt dürft ihr, wenn ihr wollt, einfach die Augen schließen und das Lied anhören.